Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Deutschland vor dem Impfstart. Morgen soll es losgehen, wenn auch zunächst in, na, nennen wir es mal, homöopathischen Dosen. Denn die Mengen an Impfstoff, die heute in den Zentrallagern in Deutschland angekommen sind und noch ankommen werden, ja, die sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein und doch auch Hoffnung auf ein Leben, das irgendwann wieder so sein wird wie vor der Pandemie.
Es gibt sie, die frohe Weihnachtsbotschaft. In diesem Moment sind LKWs in ganz Europa, in ganz Deutschland, in alle Bundesländer unterwegs, um den ersten Impfstoff auszuliefern. Diese Nachricht sollte uns Mut machen.
Wir hören gleich, was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sonst noch dazu gesagt hat, vor 2 Stunden, und auch seine Kollegen aus Nordrhein-Westfalen. Außerdem sind wir in Rom, wo das Weihnachtsfest dieses Jahr Corona-bedingt ganz anders ist als sonst. Und in Köln, wo Kardinal Wölki sich in der Christmette im Dom zum sexuellen Missbrauch geäußert hat, mit der Bitte um Verzeihung. Aber war das auch eine Entschuldigung? Wir versuchen das einzuordnen und wir berichten aus der Zentralafrikanischen Republik, wo morgen ein neues Parlament und ein neuer Präsident gewählt werden. Ich bin Tobias Oehlmeier. Hallo, guten Tag. 2/3 der Deutschen wollen sich impfen lassen gegen das Coronavirus, wenn sie denn an der Reihe sind. Das hat eine gestern veröffentlichte Umfrage ergeben. Aber bis es soweit ist, werden noch einige Monate vergehen. Aktuell gilt es, den Impfstart ohne Komplikationen hinzukriegen. Über die Situation einen Tag vor dem Beginn berichtet Volker Findhammer.
9.750, das ist die Zahl, auf die sich bis auf Bremen, wo es nur die Hälfte sein wird, alle Bundesländer einstellen müssen. 9.750 Impfdosen umfassen die heutigen ersten Lieferungen, die verteilt wurden und ab morgen verimpft werden können. Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, nutzte die Gelegenheit des kurzen öffentlichen Auftritts vor dem Impfzentrum in Düsseldorf, um noch einmal das Entwicklerehepaar Özlem Türeci und Uğur Şahin zu loben, die sehr schnell mit ihrem als sehr wirksam bewerteten Impfstoff an den Start gehen konnten.
Uns in Nordrhein-Westfalen freut besonders, dass das jemand ist, der hier groß geworden ist, der als 4-Jähriger aus der Türkei nach Köln kam, sein Vater ein Gastarbeiter bei Ford, der hart gearbeitet hat, damit sein Kind eine gute Bildung hatte. Der hat sein Abitur gemacht in Köln, hat dann in Köln studiert, ist Impfstoffexperte geworden und hat zusammen mit seiner Frau eine Firma gegründet. Und diese Firma hat jetzt der ganzen Welt einen Impfstoff geschenkt. Das sollte uns ermutigen, allen Menschen eine Chance zu geben, auch auf Bildung. Denn am Ende kann es dem ganzen Land nutzen.
175.000 pflegebedürftige Menschen in den Altersheimen und fast noch mal so viele Pflegerinnen und Pfleger, also rund 350.000 Menschen, die allein in den Altenheimen geimpft werden sollten, sagte Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus leben allein in diesem Bundesland gut 1,2 Millionen Menschen über 80 Jahre. Rund 14.000 freiwillige Ärzte und Pfleger haben sich gemeldet, um die Impfungen zu unterstützen. Er habe sich kein besseres Weihnachtsgeschenk wünschen können, sagte Laumann. Begonnen werde in den 2.300 Altenheimen des Landes.
Damit fangen wir morgen in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten an. Wir werden vor Silvester im Ganzen noch mal rund 270.000 Impfdosen bekommen. Wir werden dann im Januar, so wie jetzt die Planungen sind, etwa jede Woche um die 140.000 Impfdosen bekommen. Das heißt, wir werden dann zusätzlich 70.000 Leute jede Woche impfen können.
Und das Ganze werde so organisiert, dass nach 3 Wochen auch die notwendige 2. Impfung verabreicht werden kann. Und wenn alles wie geplant über die Bühne gehe, dann sollen die Impfungen in den Altenheimen Ende Februar bis Anfang März abgeschlossen sein. Alle über 80-Jährigen, die nicht in Heimen wohnen, sollen dann angeschrieben und zum Impfen in ein Impfzentrum eingeladen werden. So die derzeitigen Planungen in Nordrhein-Westfalen. In Berlin nutzte derweil Gesundheitsminister Jens Spahn die Gelegenheit, auf die bundesweiten Vorbereitungen zu blicken. Es werde am Anfang ruckeln, hatte Spahn bereits im Vorfeld erklärt. Aber die Auslieferung sei eine frohe Weihnachtsbotschaft und die Zahl der Impfdosen werde mit der Zulassung weiterer Hersteller schnell steigen.
Wenn weitere aussichtsreiche Zulassungen erfolgen, können wir es schaffen, bereits Mitte des Jahres mit dem Impfen in die Fläche zu gehen und jedem, der will, ein Impfangebot zu machen. Der Herbst und der Winter und auch das Weihnachten des kommenden Jahres sollen nicht mehr im Zeichen dieser Pandemie stehen.
Einmal mehr bat der Gesundheitsminister all diejenigen um Geduld, die jünger sind und nicht zu den Risikogruppen gehören und nicht mit einer frühen Impfung rechnen können. Sie sollten weiterhin auf die Abstands- und Hygieneregeln achten, um das Virus einzudämmen. Mit einer Informationskampagne will das Ministerium für die nötige Aufklärung sorgen. Spahn nutzte die Gelegenheit aber auch, um sich noch einmal an die Ärzte und Pflegekräfte zu wenden, die während der Feiertage und darüber hinaus im Einsatz sind.
Ihnen gilt unser Dank. Und besonders sind wir Ihnen verpflichtet, wenn es darum geht, morgen das Impfen zu beginnen. Jede Impfung mehr heißt weniger Infektionen, weniger schwerste Verläufe auf den Intensivstationen, weniger Todesfälle. Wer mitmacht, rettet Leben.
Nachgereicht noch die wegen der Feiertage wenig aussagekräftigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Die Gesundheitsämter, die geöffnet sind, haben für den ersten Weihnachtstag 14.455 nachgewiesene Neuinfektionen gemeldet. Dazu 240 weitere Todesfälle mit dem Coronavirus. Der Impfstoff also als verspätetes Weihnachtsgeschenk für die ersten Impflinge in Deutschland an einem Weihnachtsfest, das wohl nirgendwo so war, wie wir es seit Jahrzehnten in Friedenszeiten gewöhnt sind. Auch nicht in der Schaltzentrale des katholischen Christentums im Vatikan. Vor einer Stunde hat Papst Franziskus das Angelusgebet gesprochen, anders als sonst vom Fenster aus an die Gläubigen gerichtet, aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Lisa Weiß in Rom, was war das zentrale Thema seines Gebets?
Heute ist ja der Stefanitag, also hat er es dem heiligen Stephanus gewidmet. Das war der erste christliche Märtyrer. Und der Papst hat daher auch für verfolgte Christen in aller Welt gebetet. Ein anderes zentrales Thema war die Vergebung. Also so wie der heilige Stephanus den Mördern vergeben hat, die ihn gesteinigt haben, so sollen eben auch die Gläubigen Fehler vergeben. Oder auch wenn es einen Streit zu Hause gibt, dann soll man nicht unbedingt Recht behalten wollen, sondern lieber Frieden schließen. Das passt jetzt, denke ich, auch ganz gut in die Lebenswelt vieler Familien während der Weihnachtstage.
Frau Weiß, wie fühlt sich Weihnachten, das auch zur Lebenswelt vieler Familien in den Weihnachtstagen in Rom eigentlich an in diesem Jahr?
Ja, es ist einfach ein anderes Weihnachten. Also die Geschäfte waren ja noch bis einschließlich 23. Dezember offen. Bis dahin war es eigentlich gar kein so großer Unterschied mit dem ganzen Weihnachtstrubel. Aber jetzt über die Festtage ist es schon sehr, sehr, sehr ruhig. Also auch heute, normalerweise wäre der Petersplatz beim Angelus voll gewesen. Der Papst hätte eben zu den Menschen gesprochen. Da war niemand. Es war wirklich komplett leer. Der Papst hat am Schluss eben auch noch erklärt, dass dieses Treffen der Gläubigen überhaupt nicht möglich war, weil es eben so wichtig sei, dass man sich eben an die Regeln hält, um diese Pandemie zu bekämpfen.
Es gilt ja die Ausgangssperre in Italien, besonders über die Feiertage. Also die Menschen halten sich daran, entnehme ich Ihren Worten.
Ja, also was die nächtliche Ausgangssperre, die ab 22 Uhr angeht, da kann ich für Rom jedenfalls sagen, die meisten halten sich wirklich dran. Ich bin gestern extra noch gegen 11 Uhr abends mit dem Rad durch die Stadt gefahren, um mir selbst ein Bild davon zu machen. Für die Arbeit darf man raus, also es war völlig legal. Und da war wirklich niemand, aber absolut niemand auf der Straße außer der Polizei. Es gibt jetzt tagsüber keine richtige Ausgangssperre, aber sehr strikte Ausgangsbeschränkungen. Aber da sind tatsächlich die Regeln und die Ausnahmen so unglaublich kompliziert, dass so gut wie keiner mehr durchblickt. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hier halten es die meisten eigentlich so. Also wir hoffen, dass wir nichts machen, was man nicht darf. Und wenn doch, hoffen wir, dass uns die Polizei nicht erwischt oder genauso wenig Ahnung wie wir haben, was wirklich erlaubt ist. Also es ist schon ein bisschen chaotischer.
Ist ja so ein bisschen wie bei uns. Aber gilt der Lockdown denn auch für Kirchen, also für Kirchenbesuche? Bei uns sind die ja theoretisch zumindest erlaubt.
Also man darf auch hier in Italien in die Kirche. Das ist einer dieser guten Gründe, um das Haus zu verlassen. Es gab auch Weihnachtsgottesdienste, aber eben angepasst an diese Ausgangssperre ab 22 Uhr. Der Papst hat übrigens auch deswegen seine Christmette um 2 Stunden vorverlegt und ist eben auch für die Weihnachtsbotschaft und den Segen gestern nicht wie sonst nach draußen gegangen, sondern hat das alles drinnen gesprochen. Man muss jetzt sagen, der Vatikan ist natürlich nicht Italien. Der Papst ist nicht an irgendwelche Ausgangsbeschränkungen gebunden, aber ich glaube, der will damit wirklich ein Zeichen setzen, dass man sich an die Regeln halten soll, dass diese Pandemie wirklich gefährlich ist. Also beispielsweise die Vatikanmitarbeiter haben in diesem Jahr als Weihnachtsgeschenk vom Papst 5 Packungen Grippemittel bekommen, also Anti-Erkältungsmedikamente. Und das hatte sicher auch mit der Pandemie zu tun.
Wir erinnern uns an das Frühjahr dieses Jahres, an die Situation in Bergamo und ringsherum. Wie ist denn die Corona-Situation insgesamt in Italien inzwischen?
Also im November gingen die Zahlen wieder relativ steil nach oben. Jetzt nicht in dem Maß, also nicht, es war nicht so dramatisch, wie das wirklich im Frühjahr wahrscheinlich war. Man hatte ja da keine richtigen Zahlen. Dann hat die Regierung relativ strikte Corona-Maßnahmen eingeführt, abgestimmt auf die Regionen. Und das hat auch Wirkung gezeigt. Die Zahlen gingen wieder runter. Die Reproduktionszahl war teilweise deutlich unter 1. Also eigentlich wäre gerade rechtzeitig zu Weihnachten in fast allen Regionen die Situation ziemlich gut gewesen. Es hätte nur recht geringe Einschränkungen gegeben. Aber als dann selbst Deutschland, was schon eine Art Vorbild in mancher Beziehung hier in Italien ist, als Deutschland seinen Lockdown dann nochmal verschärft hat, da hat dann Italien auch umgedacht und nach vielen Diskussionen eben über die Weihnachtstage diese ziemlich strikten Ausgangsbeschränkungen dann auch eingeführt.
Und kann man schon was sagen? Zeigen die schon Wirkung?
Also das ist jetzt ein bisschen zu früh, um das zu sagen, weil die haben ja hier am 24. Dezember wirklich erst begonnen so richtig. Und da muss man sagen, es ist genau wie in Deutschland eben auch über die Feiertage sind die Meldungen verspätet. Also da sind die sozusagen, ja, die Gesundheitsämter werden auch später erst Zahlen nachliefern. Ich denke, da muss man noch ein paar Tage warten, bis man da was sagen kann.
Vielen Dank, Lisa Weiß, live aus Rom. Gestern Vormittag hat eine Meldung der katholischen Nachrichtenagentur KNA aufhorchen lassen. Überschrift: Kardinal Wölki bittet in Christmette um Verzeihung. Weiter heißt es, der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki habe sich in einem persönlichen Wort zum Verhalten des Erzbistums bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen geäußert. Zitat: Zu den Sorgen, die Sie alle durch Corona ohnehin schon haben, habe ich leider noch eine Bürde hinzugefügt. Und weiter:
Was die von sexueller Gewalt Betroffenen und Sie in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten, für all das bitte ich Sie um Verzeihung.
Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, Heiligabend in der Christmette im Kölner Dom. Darüber möchte ich jetzt mit Christiane Florin sprechen, aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Frau Florin, wie eine Entschuldigung hört sich jetzt diese Aussage nicht unbedingt an.
Ja, er beginnt vielversprechend. Er sagt ja zunächst, die Bürde, die ich hinzugefügt habe. Und dieses Ich lässt tatsächlich aufhorchen, weil es so ungewöhnlich ist. Er hätte dann zum Beispiel sagen können, ich habe ein Versprechen abgegeben, nämlich das bei der Münchner Kanzlei Westphal in Auftrag gegebene Gutachten 2020 zu veröffentlichen. Dieses Versprechen habe ich nicht gehalten. Dafür bitte ich um Verzeihung. Er hätte auch sagen können, ich habe den Betroffenenbeirat, also die Opfer sexualisierter Gewalt des Erzbistums, überrumpelt, damit der Betroffenenbeirat der Nichtveröffentlichung des Gutachtens zustimmt. Auch das hat er nicht gesagt, sondern es folgt ein grammatisch schwer zu überschauender Satz. Wir haben den gerade gehört, sozusagen verbaler Weihrauch, aus dem dann aber am Ende hervorgeht, dass die Bürde nicht in seinem Verhalten besteht, im Verhalten des Erzbischofs, sondern in der Kritik, die er, das Erzbistum, die Priester, die pastoralen Mitarbeiter, die zählt er ja dann alle auf, dass in der Kritik, die die ertragen mussten. Und das ist ja weder theologisch noch logisch möglich, sich als Objekt der Kritik für die Kritik zu entschuldigen oder um Verzeihung zu bitten. Also die Überschrift bittet um Verzeihung, lässt Selbstkritik erwarten. Tatsächlich folgt aber dann das Gegenteil.
Für wen bittet er dann also um Verzeihung?
Ja, im Grunde für diejenigen, die Kritik an seinem Umgang mit dem Gutachten, mit dem bisher unveröffentlichten Gutachten geübt haben. Also das sind die Betroffenen, die ja schon sehr lange kämpfen, darum gehört zu werden, das sind natürlich auch die Journalistinnen und Journalisten, die diesen Umgang kritisiert haben. Und dafür kann er ja logisch nicht um Verzeihung bitten. Man kann ja nur um das für Verzeihung bitten, was man selber getan hat. Und Kritik an sich selbst hat er ja nicht geübt.
Also bittet er fast indirekt um Mitleid?
Ja, wenn er, also das ist ja so eine Erklärung, wie sie die ganz oft von kirchlichen Würdenträgern finden, die so etwas blufft, ja, die mit vielen Worten wenig sagt. Er sagt ja nicht, ich werde von den Medien verfolgt, da findet eine Hetzjagd auf mich statt, aber er insinuiert es etwas, ja, ihm wird etwas aufgebürdet.
Warum hat denn Kardinal Wölki ausgerechnet die Christmette im Kölner Dom gewählt, um sich auf diese Missbrauchsthematik einzulassen?
Im Katholizismus ist immer Symbolik wichtig. Er hat einen effektvollen Rahmen gewählt. Er hat die Liturgie durchbrochen. Er hat ja nicht die Predigt genutzt, sondern er hat kurz vor dem Ende der Christmette diese persönliche Erklärung abgegeben. Ein solches Statement ist da eigentlich nicht vorgesehen. Er selber steht oben am Altar als Zelebrant ja auch. Er hat als einziger ein Mikrofon. Niemand kann ihm hörbar widersprechen. Er hat meiner Ansicht nach durchaus die Christmette, die Liturgie instrumentalisiert, um zu sagen, ich, der Erzbischof von Köln, bin im Recht.
Spielt es ihm da auch in die Karten, dass der Kölner Dom natürlich Corona-bedingt fast leer war?
Ja, ich habe mir das dann auch angeschaut, also die, um auch mal das Bild zu sehen, nicht nur um den Ton zu hören. Das ist natürlich wegen Corona, dass da nur die kleine Herde sitzt, aber auch das hat eine symbolische Bedeutung. Dort sitzen die Treuesten der Treuen und ich fand es auch bemerkenswert, dass während dieser Erklärung niemand aufgestanden ist und durch Weggehen wenigstens protestiert hat.
Kommen wir mal zum Auslöser dieser ganzen Äußerung. Wölki wird ja dafür kritisiert, dass er ein von ihm selbst beauftragtes Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum unter Verschluss hält. Sie haben es angedeutet, Sie haben es angesprochen, angeblich wegen methodischer Mängel. Ist das der wahre Grund?
Also interessanterweise haben die Gründe ja gewechselt. Als die Pressekonferenz, auf der das Gutachten präsentiert werden sollte, im März 2020 abgesagt wurde, da hieß es wegen äußerungsrechtlicher Bedenken. Das ließ darauf schließen, dass gegen dieses Gutachten ja Klagen von darin genannten und kritisierten Verantwortlichen zu erwarten waren. Dass die eben sagen, wenn mir da etwas vorgeworfen wird, mit dem ich nicht einverstanden bin, dass es mir vorgeworfen wird, dann werde ich gegen dieses Gutachten vorgehen. Das waren also diese äußerungsrechtlichen Gründe. Als das Gutachten dann definitiv abgesagt wurde, also die Veröffentlichung definitiv Ende Oktober abgesagt wurde, da wurden plötzlich diese methodischen Mängel aus dem Hut gezaubert. Untermauert wurden diese angeblichen methodischen Mängel durch ein weiteres Gutachten, also durch ein gutachtendes Gutachten. Man muss also sehr gut aufpassen, dass man den Überblick vor lauter Gutachterei behält. Und ja, himmlische Heerscharen von Juristen wachen nun darüber, dass niemand behauptet, dass das neue Gutachten, das im März erscheint, das jetzt von einer anderen Anwaltskanzlei erstellt wird, da wird also jetzt überwacht, dass niemand behauptet, das sei ein Gefälligkeitsgutachten. Ich würde ja sogar sagen,
das denn sein, dass
die Weihnachtsbotschaft
eins
lautet, ja, wenn ich das jetzt behaupte, ich kenne das gut, das neue Gutachten ja nicht. Niemand kennt das ja, das ist ja offenbar noch nicht fertig, das, was im März erscheint. Aber ich finde es schon bemerkenswert, welche Zahl an Juristen da jetzt bemüht wird, nur um davon abzulenken, von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Erzbischof das Versprechen, das Münchner Gutachten zu veröffentlichen, bisher nicht eingehalten hat.
Hat Wölki überhaupt noch Rückhalt, sei es jetzt bei den Gläubigen, aber auch bei seinen quasi Vorgesetzten, sprich in Rom, oder dringt da gar nichts nach außen?
Ja, es gibt ja eine wirklich treue Herde, die sagt, alles, was ein katholischer Würdenträger sagt, ist per se richtig. Diese Herde wird meiner Wahrnehmung nach kleiner. Also es sind jetzt schon einige, die sagen, ich habe dem Kardinal bisher immer Rückhalt gegeben, aber jetzt ist auch für mich so ein Punkt erreicht, da kann ich das nicht mehr. Es gibt offene Kritik von Gläubigen, von Pfarrgemeinderäten zum Beispiel, also von den Gremien, in denen die Laien sich organisieren. Es gibt auch offene Kritik von Priestern. Ich glaube schon, dass der Rückhalt unter den Gläubigen schwindet. Aber ja, Wölki hat sich nach Rom gewandt, damit der Papst über ihn entscheidet. Und er tut so, als sei das eine rein kirchenrechtliche Frage. Es ist aber eine moralische Frage. Der kürzlich verstorbene Moraltheologe Eberhard Schockenhoff hat ein Buch geschrieben, Wie gewiss ist das Gewissen? Und er schreibt darin, dass man Gewissen nicht delegieren kann. Und ich würde das jetzt so sehen, dass ein Erzbischof hier den Papst anruft, dass der Heilige Sohn, so sehen die sich ja, sich an den Heiligen Vater wendet und damit sein Gewissen outsourced.
Vielen Dank, Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Zu einem anderen Thema um 13.24 Uhr hier in den Informationen am Mittag im Deutschlandfunk. Die Zentralafrikanische Republik liegt genau da, wo sie dem Namen nach zu erwarten wäre, mitten in Afrika. Knapp 5 Millionen Einwohner, die Fläche aber etwa doppelt so groß wie Deutschland. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist die ZAR der ärmste Staat der Erde. Entsprechend niedrig nämlich ist die Lebenserwartung. Und das nicht nur wegen der schlechten medizinischen Versorgung, wegen mangelhafter Infrastruktur dort, sondern auch wegen der hohen Kriminalitätsrate. Morgen nun wird in der Zentralafrikanischen Republik ein neues Parlament, ein neuer Präsident gewählt. Aus einem blutigen Chaos heraus, berichtet unsere Korrespondentin Linda Staude.
Straßenverkäufer balancieren große Tabletts mit Bananen oder Maiskolben durch die Menge auf dem Markt von Bangui. Frauen in bunten Kleidern stöbern durch einladend ausgebreitete Kosmetika, Armbanduhren und Haushaltswaren. Ein ganz normaler Markt, würden nicht überall schwer bewaffnete Soldaten und UN-Blauhelme patrouillieren. Joel Laba schiebt einen kleinen Karren mit Thermoskannen über die Straße. Er verkauft Kaffee. Ich hoffe, die Wahlen laufen friedlich ab. Dann kann ich in Ruhe meinem Geschäft nachgehen, Geld verdienen und meine Familie ernähren. Frieden ist allerdings nicht mehr als ein frommer Wunsch in der Zentralafrikanischen Republik, ZAR. Zahllose bewaffnete Gruppen terrorisieren die Bevölkerung trotz eines Friedensabkommens. Vor den Wahlen an diesem Sonntag haben sich drei der größten zusammengeschlossen und sind Richtung Hauptstadt marschiert.
Eine Gruppe der Armee.
Die bewaffneten Gruppen machen allen Sorgen. Angst hat sich in den Herzen der Leute in der Hauptstadt festgesetzt. Klagt Studentin Evodi Pakolomekenge gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Angst ist begründet. Rebellen liefern sich seit Tagen in verschiedenen Teilen des Landes Gefechte mit Sicherheitskräften und greifen politische Kandidaten und Wahlbeamte an. Hubert Wanto aus Bangui. Wir haben genug. Unsere Politiker spielen uns vor jeder Wahl gegeneinander aus. Die kommen gut miteinander zurecht, aber uns bringen sie dazu, uns gegenseitig umzubringen. Sowohl die Regierung als auch die UN beschuldigen den früheren Präsidenten François Bozizé, dass er sich mit Hilfe der Rebellen an die Macht putschen will, weil er als mutmaßlicher Kriegsverbrecher nicht zur Wahl antreten darf. Paul Melly von der britischen Denkfabrik Chatham House im französischen Fernsehen. Sollte er dahinter stecken und er bestreitet das, hat er nur eine kleine Erfolgschance. Angesichts der Größe der UN-Friedensmission in der ZAR wird er aller Voraussicht nach keinen Erfolg haben. Allerdings kann er einige Tage große Unruhe stiften. Am vergangenen Dienstag haben die Rebellen Bambari überrannt, die viertgrößte Stadt der ZAR. Erst nach blutigen Gefechten konnten Regierungstruppen und Blauhelme der UN-Mission MINUSCA die Lage wieder unter Kontrolle bringen. Oppositionskandidat Meda Bebe. Seit Tagen ist die Region vor Bangui besetzt. Erst gestern gab es Feuergefechte. Die Menschen, Frauen und Kinder laufen verängstigt durch den Busch. Unter diesen Umständen können wir keinen Wahlkampf machen und keine Wahlen organisieren. Eine Verschiebung kommt allerdings weder für die Regierung noch für den UN-Sicherheitsrat oder die UN-Blauhelme vor Ort in Frage. Inzwischen wurde die fast 13.000 Mann starke MINUSCA-Mission um 300 Blauhelme aus dem Südsudan verstärkt. Ruanda hat zusätzliche Truppen geschickt und Russland 300 weitere Militärausbilder. Präsident Fusta Archange Touadéra, der haushohe Favorit der Wahl, versichert seinen Anhängern, dass damit alles bereit ist. Müssen wir unsere Probleme mit Waffen lösen? Müssen wir mit Gewalt an die Macht kommen? Ich denke nicht. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keine institutionelle Krise. Wir müssen das einfach nur durchziehen und wählen gehen.
Eine Reportage von Linda Staude. Gerade erst hat die Europäische Union wieder mahnende Worte an die Türkei gerichtet nach der Verurteilung des im deutschen Exil lebenden Journalisten Can Dündar. Es geht um die Verbesserung der Menschenrechtslage im Lande. Aber just in dieser Nacht erreicht uns aus Ankara die Meldung über einen weiteren Rückschlag. Das türkische Parlament hat Teile eines umstrittenen Gesetzes verabschiedet, das die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen stark behindern könnte. Christian Puttgereit.
Die bisher 19 verabschiedeten Artikel des neuen Gesetzes erlauben es der Regierung, die Leitung zivilgesellschaftlicher Organisationen staatlich bestellten Zwangsverwaltern zu übertragen. Und zwar immer dann, wenn gegen ein führendes Mitglied der Organisation wegen Terrorfinanzierung oder Geldwäsche ermittelt wird. Ein richterlicher Beschluss ist dafür nicht nötig. Oppositionsparteien hatten versucht, das Gesetz zu verhindern. Vereine und Nichtregierungsorganisationen befürchten, dass ihre Arbeit unter dem Vorwand der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung willkürlich eingeschränkt werden könnte. 500 Organisationen hatten eine Erklärung gegen das Gesetz unterschrieben, darunter Frauenrechtsverbände, Organisationen zur Flüchtlingshilfe, Gewerkschaften und Berufsverbände wie die Ärztevereinigung. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass Gesetze zum Kampf gegen Terrorismus in der Türkei oft missbräuchlich verwendet würden. Staatspräsident Erdogan hat im Oktober die Regulierung von Berufsverbänden angekündigt.
Und mit diesem Beitrag von Christian Buttgereit gehen diese Informationen am Mittag zu Ende. Auf Wiederhören, sagt Tobias Ullmeier.